Sie hören den Kurier.
Rot, rot und noch mehr rot. Das sieht man, wenn man im Moment auf die Corona-Ampel in Österreich blickt. Denn seit heute sind noch die letzten drei orangenen Flecken Steiermark, Burgenland und Kärnten tiefrot gefärbt. Und rot sieht in den letzten Tagen auch immer wieder mal Novak Djokovic. Der Tennisstar wartet nämlich immer noch auf eine endgültige Entscheidung, ob er in Australien bleiben darf oder nicht. Und immerhin hängt von dieser Entscheidung ab, ob er bei den Australian Open antreten darf. Die Aufregung rund um Djokovic hat in den letzten Tagen alles andere als abgenommen. Immer wieder werden neue Details und Ungereimtheiten bekannt. Nun steht sogar die Frage im Raum, ob Djokovic eine Gefängnisstrafe droht. Wie es dazu gekommen ist und wie wahrscheinlich es ist, dass die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste ins Gefängnis muss, bespreche ich heute mit meinem Kollegen Mirat Odobasic. Und heute vor 10 Jahren ist es zu einer furchtbaren Schiffskatastrophe gekommen, die absolut vermeidbar gewesen wäre. Warum, hört ihr am Ende der heutigen Folge. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 13. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Dank Omikron steht also in ganz Österreich die Corona-Ampel wieder auf Rot. Heißt übersetzt, es herrscht in ganz Österreich ein erhöhtes Infektionsrisiko. In den letzten 24 Stunden wurden über 15.800 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt zwar unter dem Rekordwert von gestern, aber deutlich über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage. Omikron bereitet aber bei weitem nicht nur uns in Österreich Sorge. Angesichts der raschen Ausbreitung warnte die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, vor wenigen Tagen unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in 2 Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Und auch außerhalb Europas ist Omikron deutlich zu spüren. Australien etwa hatte in den letzten Monaten sehr, sehr geringe Infektionszahlen. Am 1. Dezember waren es etwa 1.700. Aber auch dort ist es dank Omikron zu einem deutlichen Anstieg gekommen. Gestern waren es bereits über 175.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Australien ist im Laufe der Pandemie ja vor allem durch seine sehr strengen Covid-Maßnahmen aufgefallen. Und genau diese Regelungen könnten jetzt für Novak Djokovic, also der Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, zum Problem werden. Der Tennisstar ist nämlich nicht gegen Covid geimpft und hatte eigentlich eine Ausnahmegenehmigung. Die reichte den Behörden in Down Under jedoch nicht aus und sie verweigerten ihm die Einreise. Damit hat die ganze Thematik vor gut einer Woche begonnen. Seitdem überschlagen sich jedoch die Ereignisse. Mittlerweile steht sogar im Raum, ob Novak Djokovic bald ins Gefängnis muss. Wie es so weit kommen konnte und wie wahrscheinlich es wirklich ist, dass die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste bald im Gefängnis statt am Tennisplatz ist, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Mirat Odobasic aus der Kurier Mehrplatz-Redaktion. Er verfolgt die Causa rund um Djokovic nämlich ganz genau. Mirat, die Djokovic-Causa geht in eine neue Runde und bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was einerseits der Ist-Stand ist und auch wie es jetzt für Djokovic weitergehen könnte, sprechen wir mal ganz kurz darüber, wie es überhaupt so weit gekommen ist, dass ja mittlerweile sogar Gefängnis im Raum steht. Kannst du noch mal kurz erzählen, wann und wie hat denn diese ganze Causa rund um Djokovic eigentlich begonnen und was ist seither passiert?
Ja, eigentlich zieht sich jetzt die Posse seit einer geraumen Zeit. Angefangen hat das Ganze damit, es gab eine Debatte darüber, wir wissen ja alle, wie Australien in diesen Pandemien, in diesen Corona-Zeiten tickt. Es gibt eine Politik der Zero-Toleranz gegenüber dem Virus und es gibt halt seit Beginn der Pandemie sehr strenge Einreisebestimmungen. Das Land hat sich abgekapselt. Sogar in meiner Familie habe ich aus der ersten Hand erfahren dürfen, wie das ist. Meine Schwester lebt in Sydney und die haben teilweise mehrere Monate lang nicht in ein anderes Bundesland innerhalb Australiens reisen dürfen. Das wird dem Herrn Djokovic nicht entgangen sein. Lange war unklar, ob er antreten wird können aufgrund seines Impfstatus, der da lautet, nicht geimpft. Und erst am 4. Jänner gab er selber auf den sozialen Netzwerken bekannt, dass er heuer doch bei den Australian Open spielen darf. er habe eine medizinische Ausnahmeregelung mit im Gepäck, hieß es damals. Während er noch auf Reisen war, machte sich natürlich Empörung in erster Linie in Australien und dann in der restlichen Welt breit. Von wegen, warum gibt es da eine Sonderregelung für diesen Tennisspieler und warum dürfen wir nicht mal innerhalb des Landes unbegrenzt reisen und er darf jetzt einfach nur daherkommen, weil er die Nummer eins der Welt ist. Das ist dann die ganze Kause hat den vermutlich wichtigsten Dreh in dem Moment bekommen, wo er bei der Einreise ins Land, beziehungsweise bei der Landung in Melbourne, wurde festgestellt, dass er Probleme hat und das aufgrund der Tatsache, dass das Visum des Serben nicht gültig gewesen sein soll. Es ging darum, dass das erforderliche medizinische Gutachten vom Bundesstaat Victoria, in dem sich Melbourne befindet, und vom Turnierarzt der Australian Open wurde vom Staat Australien abgelehnt.
Das heißt, Djokovic ist nicht geimpft, hatte eigentlich eine Ausnahmeregelung und mit der gab es dann Probleme.
Jawohl. Wie gesagt, an demselben Tag, wo der Djokovic dann plötzlich am Schalter stand, am Flughafen in Melbourne und sich da rechtfertigen musste, hat Australien ihm die Einreise offiziell verweigert und seine Einreisebewilligung für ungültig erklärt. Er soll abgeschoben werden, machte sich sofort wie ein Lauffeuer in den Medien breit und es wurde angeordnet, dass er nach seinem Visumsentzug bis Montag, das war, glaube ich, was hatten wir da an dem Tag gehabt, das dürfte ein Samstag gewesen sein, es hat geheißen, dass er in einem Hotel in Melbourne bleiben muss, in dem die ganzen Migranten unterkommen, denen die Einreise nach Australien verwehrt wird. Was danach passierte, ist tatsächlich, man erinnere sich vielleicht an den Film mit Tom Hanks, wo der auf einmal da irgendwie am Flughafen stehen bleibt, weil sein Land inzwischen irgendwie ausgelöscht wurde und einfach die Existenz. Es kamen Gerüchte auf, dass Djokovic in der Zwischenzeit eine Corona-Infektion gehabt habe, diese aber nicht gemeldet hat. Das wäre seine zweite gewesen. Und dazu konnte er dann plötzlich einen positiven PCR-Test vom 16. Dezember vorweisen. Was aber die allen sauer aufstieß, ist die Tatsache, dass er einen Tag später öffentliche Termine wahrgenommen hat. Da hat er sich in einem beim Belgrader, also beim Tennisverband Serbiens, hat er sich in Belgrad mit so geschätzten 30 Tennistalenten, also Jugendlichen, ablichten lassen, ohne Maske, ohne Kontakt. Und Tag darauf kam dieses ominöse Shooting mit dem Journalisten der anerkannten französischen Tageszeitung, Sportzeitung L'Equipe.
Mhm. Djokovic sagt ja mittlerweile, hat sich ja mittlerweile auch selbst geäußert und er sagt, als das Treffen mit den Kindern stattgefunden hat, wusste er noch nichts von seinem positiven Testergebnis. Bei dem Treffen mit dem Journalisten wusste er aber anscheinend sehr wohl schon von dem Treffen, das hat er mittlerweile auch zugegeben. Wie sind denn da jetzt die Reaktionen oder was droht denn Djokovic jetzt?
Wir haben uns tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Wir haben uns auf die Suche nach potenziellen Kontakten gemacht, die uns irgendwie aufklären könnten, wie die rechtliche Lage in dem Land ist. Und tatsächlich haben wir heute ein Gespräch mit der Vorsitzenden des Rechtsanwaltsausschusses für Menschenrechte in Serbien sprechen können. Im Grunde kurz zusammengefasst befürchtet sie jetzt keine schwerwiegenden Konsequenzen für den Superstar. Das dürfte auch daran liegen, dass es im serbischen Anti-Corona-Gesetz Lücken gibt. Und die wird Djokovic aufgrund des wahrscheinlich sehr guten rechtlichen Beistandes umgehen können, glaubt diese Expertin. Es würde ihm tatsächlich auch, obwohl er wissentlich auch nachdem er erfahren hat, dass er eine Corona-Infektion tatsächlich hat. Man würde ihm nichts anhaften können, weil in Serbien es wohl so ist, dass asymptomatische Menschen als nicht infiziert gelten, solange das nachgewiesen ist. Das heißt, es gibt da also eine Lücke im Gesetz, die ihm wahrscheinlich zunutze kommen könnte. Und ich denke mal, der Djokovic und seine Rechtsanwälte werden auf diese Karte spielen.
Das heißt, obwohl er wissentlich an einem Treffen teilgenommen hat, dass er Corona-positiv ist, wird er da jetzt einfach davonkommen?
Wie gesagt, ich habe in den vergangenen Tagen mit mehreren serbischen Journalisten in Belgrad reden können. Ich muss in erster Linie sagen, mittlerweile glaubt ein großer Teil davon, dass sein PCR-Test vom 16. Dezember gefälscht worden ist. Das wird man ihn aber auch nach diesem Gespräch, ist mir das heute klar geworden, mit der Expertin von diesem Anwaltsausschuss, ist mir das klar geworden, das wird man ihm kaum nachweisen können. Weil er wird immer irgendwie irgendwelche Automatismen in die quasi das Gesetz ausschließt, er wird immer davon Gebrauch machen. Laut dieser Expertin wird es enorm schwer sein, ihm irgendetwas nachzuweisen in dieser Hinsicht.
Mhm. Aber ja, nicht nur das PCR-Ergebnis macht Djokovic Probleme, sondern auch ein Antrag, den er bei der Einreise in Australien ausgefüllt hat. Dort hat er ja angegeben, dass er in den 14 Tagen vor seiner Einreise nicht herumgereist ist. Das hat sich aber als falsch herausgestellt. Was ist denn da jetzt der Ist-Stand, beziehungsweise was könnte das für Folgen haben?
Ja, wir haben auch ein bisschen die Fühler ausgestreckt nach Australien. Da haben wir mit einem PR-Experten in Australien reden können, in Sydney, der die ganze Causa natürlich mit sehr großem Interesse verfolgt. Und in den australischen Medien ist es wohl so, dass überhaupt nicht die Rede davon ist, dass er gelogen haben könnte. Diese ganze Untersuchung, die jetzt läuft, die der Immigrationsminister Australiens quasi leitet, da geht es nur darum, im Wesentlichen werden drei Punkte untersucht. Und zwar in erster Linie, ob das Handeln Djokovic eine Gefahr für die Bevölkerung Australiens darstelle. Der zweite Punkt, ob die Causa Djokovic für Unruhen sorgen könnte. Und das dritte wäre das öffentliche Interesse, beziehungsweise ob das öffentliche Interesse in irgendeiner Art und Weise verletzt worden ist. Und das ist sehr subjektiv, das wird man ihm kaum nachweisen können. Deswegen, was Djokovic vermutlich in Australien droht, ist nichts weiter, ich sage jetzt mal nichts weiter, als die Möglichkeit, dass gegen ihn ein dreijähriges Einreiseverbot verhängt wird. Das heißt, Djokovic wird, falls manche glauben, aber ich glaube auch, also die in den letzten Tagen ist ja so viel geschrieben worden, das ist also fast ungemein, also das ist längst keine sportliche Sache mehr, das ist ein Politikum geworden. Man geht davon aus, zum Beispiel das britische Tabloid The Mirror hat mit einem ziemlich reißerischen Titel gestern geschrieben, dass Djokovic in Australien bis zu 5 Jahre Haft drohen. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, weil ihm wird man in Australien wahrscheinlich nichts außer diesem Einreiseverbot verhängen können. Das heißt, wenn es Konsequenzen für Djokovic, für sein Handeln gibt, dann ist das in seiner serbischen Heimat.
Mhm. Aber Konsequenzen hat das Ganze natürlich nicht nur jetzt, ob Haftstrafe oder nicht, sondern es wirkt sich auch auf seinen Ruf aus. Mittlerweile, du hast es schon gesagt, ist es nicht mehr nur ein sportliches Thema, sondern es beschäftigt auch ganz viele Menschen, die eigentlich sonst gar nichts mit Sport oder im Konkreten mit Tennis zu tun haben. Wie steht es denn mittlerweile um seinen Ruf? In seiner Heimat oder am Balkan ist Djokovic ja quasi ein Nationalheld. Aber hat sein Ruf mittlerweile durch diese Causa gelitten oder wird er dort immer noch so gefeiert? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich fürchte fast, dass diese ganze Geschichte um Djokovic, ich rede jetzt nicht nur von der serbischen Nation, sondern die ganzen Nation am Balkan, also in den Nachfolgestaaten des Ex-Jugoslawiens, wo Djokovic immer noch eine enorme Popularität genießt, dass diese Causa die Leute nochmal irgendwie splitten würde. Das ist meine Befürchtung, weil die Menschen sind ja ohnehin gespalten. Und jetzt kommt die Geschichte mit Djokovic, der ein überzeugter Impfgegner, und ich gehe fast so weit und sage, dass er ein Corona-Leugner ist. Ich habe die Befürchtung, dass Djokovic jetzt durch sein Handeln und durch seinen Auftritt bei den zahlreichen Impfskeptikern auf dem Balkan zum großen Helden wird. Das heißt, die Fronten werden sich nochmals verhärten zwischen den Menschen, die sich impfen lassen haben, und diejenigen, die absolut dagegen sind. Ich denke mal, dass da nochmal ein zusätzlicher Strich durch die ganzen Staaten gehen wird. Meine Annahme ist, dass seine Popularität schon bei den Menschen, die auf der anderen Seite zusätzlich in den Keller gehen wird. Das habe ich jetzt durch die Gespräche mit ein paar Kollegen und Experten in Serbien feststellen können, weil sie betonen es auch nochmal ausdrücklich, dass dieses Handeln, das er auf den Tag gelegt hat, einfach verantwortungslos war und dass es keine Ausnahmen geben soll. Und die meisten tun es fast irgendwie für schade halten, dass er wahrscheinlich ohne Konsequenzen davonkommen wird.
Mhm. Abschließend vielleicht noch die Frage: Heute wurden ja die Duellgegner bei den Australian Open ausgelost. Djokovics Name war auch dabei. Und das, obwohl es ja immer noch sein kann, dass er das Land verlassen muss. Aber wann rechnen wir denn jetzt mit einer finalen Entscheidung, ob Djokovic wirklich in Australien bleiben darf oder nicht?
Naja, es hat heute hat man sogar damit gerechnet, dass eine Entscheidung fallen wird. Sie ist nicht gefallen. Auch eine Kuriosität am Rande: Die Auslosung hat heute stattgefunden mit einer gehörigen Verspätung. Man geht davon aus, dass das auch irgendetwas mit Djokovic zu tun haben könnte, dass man eventuell abgewartet hat, wie die Verantwortlichen entscheiden werden. Nichtsdestotrotz hat Djokovic auch heute trainiert, und zwar am Center Court. Und das, was zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat, ist die Tatsache, dass er sein Training abgebrochen hat nach nur einer halben Stunde, obwohl 2 Stunden vorgesehen waren fürs Training, nachdem ihm einer der Trainer das Handy vor die Nase gehalten hat, und dann hat er plötzlich die Sachen eingepackt, ist verschwunden. Ich bin zu 90% sicher, dass er doch da bleiben wird. Und ich würde sogar darauf wetten, dass er trotz allem, trotz dieser Hängerpartie, trotz dieses Dramas, das wir in den letzten Tagen erlebt haben, das Turnier gewinnen könnte. Weil das ist das, was ihn ausmacht. Man kann von ihm halten, was man will, aber das ist ein Sportler mit einer enormen mentalen Stärke. Und wenn einer das wegstecken kann, was um ihn herum passiert ist in den letzten Tagen, dann ist das wirklich nur der Novak Djokovic.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie diese Causa weitergeht. Es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass es noch nicht ganz zu Ende ist. Aber danke dir auf jeden Fall, Mirat, für deine Einschätzungen. Und ja, wir bleiben gespannt, wie das Ganze weitergeht.
Gerne.
Djokovic dürfte also keine Gefängnisstrafe drohen. Die Schlagzeilen rund um ihn werden aber wohl noch etwas anhalten. Auf kurier.at halten wir euch wie immer am Laufenden. Zum Abschluss der heutigen Folge gibt es noch etwas abseits von Corona. Wir blicken nämlich 10 Jahre zurück, und da kannten wir alle das C-Wort noch gar nicht. Zumindest dieses nicht. Dafür sorgte genau heute vor 10 Jahren ein anderes Wort, das auch mit C beginnt, für Schreckensnachrichten. Und zwar die Costa Concordia. Vielleicht erinnert ihr euch noch, am Freitag, den 13. Jänner 2012, sank das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der griechischen Insel Giglio. An Bord waren damals mehr als 4.700 Menschen, darunter auch 77 Passagiere aus Österreich. 32 Menschen verloren insgesamt ihr Leben. Sie ertranken entweder in ihren Kabinen oder im eiskalten Wasser und dem Versuch, es irgendwie an Land zu schaffen. Das wohl Furchtbarste an der Schiffskatastrophe ist, dass sie absolut vermeidbar gewesen wäre. Kapitän Schettino manövrierte nämlich das Kreuzfahrtschiff, das fast 300 Meter lang und 120.000 Tonnen schwer war, mit rund 40 km/h bis auf wenige Meter an die Felsenküste. Ein fataler und vor allem verantwortungsloser Fehler. Das Schiff schrammte nämlich unter Wasser einen Felsvorsprung und dieser schlitzte den Rumpf auf einer Länge von rund 70 Metern auf. Das Schiff kam vor dem Hafenbecken in Schräglage zu liegen und nur dem Wind ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen starben. Wäre der Wind nämlich aus einer anderen Richtung gekommen, hätte er die Costa Concordia statt Richtung Insel aufs offene Meer hinausgetrieben. Die Menschen an Bord wussten auch lange nicht, was eigentlich passiert. Über die Lautsprecher ist zuerst die Nachricht gekommen, dass es sich um ein Problem mit der Stromversorgung handle. Erst eine gute Stunde, nachdem das Schiff mit dem Felsvorsprung zusammengestoßen war, heulten die Schiffssirenen zur Evakuierung. An Bord herrschte natürlich mittlerweile schon Panik. Wer keinen Platz in einem Rettungsboot erhielt, sprang ins eiskalte Wasser. Zwar heißt es ja, der Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt, doch an diesen Leitspruch hat sich Kapitän Schettino ganz und gar nicht gehalten. Er ging nämlich bereits während der Evakuierung von Bord und rettete sich mit einem Rettungsboot auf eine Mole. Von dort aus telefonierte er mit der Küstenwache. Das Gespräch zwischen Schettino und der Küstenwache, das ihr im Hintergrund hört, wurde später publik. In der Aufnahme ist zu hören, wie der Einsatzleiter der Küstenwache dem Kapitän befiehlt, er solle gefälligst wieder ans Schiff gehen und den Menschen an Bord helfen. Erst 2 Jahre nach der Katastrophe konnte das Wrack der Costa Concordia geborgen werden. Am Unglücksort wird, wie jedes Jahr auch am heutigen Jahrestag, der Katastrophe und vor allem der Opfer gedacht. Am Abend um 21.45 Uhr, also zum Zeitpunkt des Unglücks, werden Schiffssirenen und Kirchenglocken läuten. Anschließend gibt es eine Schweigeminute. Schettino wurde übrigens als einziger zur Verantwortung gezogen und zu 16 Jahren unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Während er seine Haft absitzt, studiert er Jus und Journalismus und schreibt für die Zeitung seiner Strafanstalt. Zusätzlich versucht er, frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Damit verabschiede ich mich für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann schaut doch mal auf kurier.at/podcast vorbei. Dort haben wir von ungelösten Kriminalfällen bis zu den wildesten Verschwörungstheorien so gut wie alles für euch. Mein Name ist Caroline Bartosch, wir hören uns erst nächste Woche wieder, aber bis dahin halten euch meine Kolleginnen und Kollegen am neuesten Stand. Also hört doch auch morgen wieder rein und bis dahin genießt euren Feierabend.